Bevor wir uns auf den Inhalt stürzen, vielleicht ein paar Sachen zum Hebräerbrief selbst. Warum ist er überhaupt entstanden und warum taucht er plötzlich auf in der Bibel, so nach den Paulusbriefen und zwischen den anderen Briefen von den Aposteln und so weiter? Gut, der Hebräerbrief richtet sich an die Judenchristen der damaligen Zeit. Und was heißt damals? Man sagt, der Hebräerbrief wäre in der zweiten Generation quasi geschrieben worden, der jungen Kirche. Das heißt, die erste Generation waren diese Apostel, die halt missioniert haben, die das Christentum ausgebreitet hatten. Und die Ausbreitung geht natürlich auch noch weiter. Aber diese zweite Generation, die nach den Aposteln kommt, nach dieser starken Missionsbewegung und Ausbreitung, in diese Zeit hinein, sagt man, fällt der Hebräerbrief. Und warum fällt er da hinein? Nun, das Christentum ist vom Judentum ausgegangen, aber beide, das Christentum und das Judentum, haben sich auseinanderentwickelt, weil es ganz grundsätzliche Unterschiede gab. Das Judentum hat sehr, sehr stark die Tradition, das Gesetz, aber auch die Abgeschlossenheit in der eigenen Gruppe gesehen. Für sie war es zum Beispiel nicht so einfach möglich, in das Haus eines Nichtjuden hineinzugehen oder eines Ungläubigen oder mit denen sogar zu essen. Das war vom Verständnis her ganz schwierig. Das Christentum allerdings ist hinausgegangen in die Welt, hat sich geöffnet und hat gesagt, dass dieser Messias ist nicht nur, er ist auch und ganz besonders für die Juden gekommen, so ist es die Verheißung, aber er ist für alle Völker gekommen. Und das hat sich irgendwo schwer unter einen Hut bringen lassen. Und viele aus diesen judenchristlichen Gemeinden hatten dann das Problem, wo kehren wir jetzt wirklich hin? Kehren wir jetzt eher zur jüdischen Gemeinde oder kehren wir eher jetzt zu diesem Neuen oder kann man da nicht irgendeinen Kompromiss finden? Und dieser Brief richtet sich ganz klar aus auf diese neue Bewegung und sagt, es gibt etwas ganz Neues, das das Gesetz nicht in dem Sinn abgeschafft hat oder das Alte Testament, sondern das Alte Testament arbeitet genau auf das hin. Und das ist der Hebräerbrief von seiner Ausrichtung her. Und er richtet sich eben an diese Hörerschaft im Allgemeinen. Ja, wer hat den Hebräerbrief geschrieben? Man weiß es nicht. Aufgrund verschiedener Hinweise geht man davon aus, dass es irgendwo so im Dunstkreis des Paulus geschehen ist oder die Nachfolger von Paulus vielleicht. Aber es sind Mutmaßungen, man kann es wirklich nicht sagen. Es gibt verschiedene Theorien und ich würde sagen, letztendlich ist es auch der Inhalt, der ihn interessant macht. Ja. Also wir müssen hier auf Näheres verzichten. Was fällt vielleicht sonst noch auf? Uns vielleicht nicht, weil wir eine Übersetzung verwenden, aber er ist einem ausgezeichneten Griechisch geschrieben, auch stilistisch und so weiter, aber sehr, sehr, sehr stark vom jüdischen Denken geprägt. Es muss also schon jemand sein, der in diesem jüdischen Kontext gut verankert war, aber eine sehr gute Allgemeinbildung hatte und auch einen sehr guten Hintergrund hatte, was die quasi religiöse oder theologische Ausbildung angeht. Und dieser Brief ist auch so, dass er von den Textstellen auf die sogenannte Septuaginta zurückgreift. Das war eine quasi griechische Übersetzung des Alten Testamentes, weit verbreitet war im jüdischen Raum in der Zerstreuung von damals ganz früheren hellenistischen Bereich. Und von daher kann man sagen, es ist sicher jemand, der gute, profunde theologische Ausbildung hatte, der aber auch sprachlich und von der allgemeinen Bildung her sehr, sehr gut unterwegs war. Ja, und letztendlich ist es ja auch so, dass sich beide Religionen doch in eine gewisse andere Richtung entwickelt haben und der Hebräerbrief ermahnt, ermutigt die Leute, diesen neuen Weg zu gehen, auf den Messias, auf diesen Jesus zu schauen und er argumentiert das sehr, sehr genau vom Alten Testament her. Nun, warum haben wir heute diese Predigtserie? Warum beginnen wir sie heute? In der Gemeindeleitung haben wir darüber gesprochen, aber es wäre interessant. Und aufgrund der verschiedenen Rückmeldungen und aufgrund der verschiedenen Schichten haben wir uns gedacht, na, es wäre doch einmal toll, so einen roten Faden des Heilsplanes, den Gott mit dem Menschen hat, was tut Gott für den Menschen, um ihn wieder in die Gemeinschaft hereinzuholen, das wäre doch einmal eine Sache. Und dann sind wir draufgekommen, du, oh, das ist ganz schön viel, da gibt es das wirklich mit einem schönen roten Faden in einer Predigtserie zusammenfassen geht, aber es ist sehr, sehr viel Vorbereitungsarbeit und vielleicht machen wir das auch noch, aber was ist das Tolle am Hebräerbrief? Der greift genau diesen Heilsplan Gottes auf, der im Alten Testament auch da war und sagt, okay, Leute, das war früher, das ist jetzt, das ist erfüllt in Christus. Und so haben wir eigentlich einen schönen Überblick auch über den Heilsplan im Alten Testament und haben einen guten Überblick, wie Gott arbeitet von Anfang an der Welt bis heute. Und so haben wir uns entschlossen, na, probieren wir es einmal mit dem Hebräerbrief und schauen wir mal. Und deswegen gibt es heute den Hebräerbrief. Ja, und es ist sicher auch interessant, was ist interessant für uns beim Alten Testament, was können wir aus dem Alten Testament lernen und welche Rolle spielt es heute noch. Wir beginnen einmal mit dem Text. Ja, hier die erste Folie, sehr gut. Der Hebräerbrief beginnt so. Er hat keine Grußformel, deswegen wissen wir auch nicht ganz genau, an wen er sich richtet. Es gibt verschiedene Theorien, aber auch das ist nicht ganz so klar. Und er beginnt: Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er, damit ist gemeint Gott, durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist der Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes, nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzt er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Gottes Sohn ist weit mächtiger als die Engel, so wie auch der Name, den Gott ihm gab, viel erhabener ist als ihre Namen. Ja, gleich im ersten Abschnitt lässt der Autor keinen Zweifel übrig. Er betont die herausragende Rolle von Jesus im Heilswirken und im Heilsplan Gottes. Seine einzigartige Stellung bei Gott und in der Schöpfung. Dass Christus die Erfüllung der alttestamentlichen Ankündigungen ist, wird hier auch schon angedeutet. Und all das können wir schon sehen, in Christus ist eine enorme Machtfülle und eine enorme Herrlichkeit, die auch die Herrlichkeit Gottes ist. Schauen wir uns den Text noch einmal an. Ganz wichtig für die Zuhörer damals, an die der Brief gerichtet ist. Gott lebt sein Tun, und deswegen ist für uns das Alte Testament auch interessant, Gott lebt sein Tun, sein Handeln, seinen Willen immer auch durch Propheten da im Alten Testament. Und ohne das Alte Testament hätten wir auch keine Vorstellung über die Schöpfung zum Beispiel. Das wird nicht so genau aufgegriffen im Neuen Testament. Und es ist eine Offenbarung, die zurückwirkt, die sozusagen Gott dem Mose gibt oder dem Josua, der es möglicherweise geschrieben hat und sagt, so war's. Ich sage jetzt, wie alles angefangen hat, schreib es nieder. Das heißt, Gott hat sich immer auch durch Propheten offenbart. Und jetzt aber, sagt der Schreiber, das ist irgendwie so abgeschlossen, diese Prophetengeschichte. Es gibt auch heute noch prophetisches Reden, aber das biblische prophetische Reden ist so abgeschlossen, die Schrift ist fertig. Aber jetzt kommt der Sohn. Der legt euch das wirklich aus, wie es war. Und man sieht zum Beispiel in der Bergpredigt, wo Jesus ganz genau darauf eingeht, was im Alten Testament geschrieben steht und wo er sagt, liebe Leute, enttäuscht euch nicht. Ihr sollt es nicht so auslegen, sondern so. Jetzt ist der Sohn an der Reihe. Nicht nur unter Anführungszeichen ein Prophet. Was sehen wir noch? Gott teilt alles mit dem Sohn. Gott teilt selbst seine Herrlichkeit. Seine ganze Herrlichkeit teilt er mit dem Sohn. Und er ist wie ein Spiegelbild. Gestern habe ich mit der Margit so eine Architektursendung gesehen und da ist gegangen, wie halt hübsche Häuser und nette Häuser eingerichtet sind und einer hat sein ganzes Wohnzimmer verspiegelt, damit es größer wird. Und er hat von einem interessanten Phänomen erzählt. Nämlich je nachdem, wie er sitzt und die Leute sitzen, unterhalten sich manche mit seinem Spiegelbild, weil sie dann sein Gesicht besser sehen. Es ist schon interessant. Das heißt, da ist kein Unterschied. Die sitzen dort und sagen, das ist halt er. Natürlich ist es nur der Spiegel. Und das hat ihn ein bisschen amüsiert, aber er hat sich daran gewöhnt und die Gäste auch. Und so ähnlich ist es da auch. Da gibt es keinen Unterschied. Wenn du auf Jesus genau schaust, auf Jesus, darin spiegelt sich Gott, seine ganze Herrlichkeit, sein Wesen und alles. Ja. Und er sitzt neben Gott und er ist größer als die Engel. Nun, bevor wir werden jetzt im Text weitergehen. Der Autor behauptet das jetzt nicht nur, sondern begründet das auch sehr gut. Und das werden wir uns jetzt im folgenden Text anschauen. Werden wir mal die erste Folie blicken. Ja, ich glaube, von den Farben her ist nicht so toll, aber man sieht, dass etwas farblich hervorgehoben ist und fett. All das, was jetzt fett hervorgehoben sind Verse und Argumente, die der Schreiber aus dem Alten Testament herausnimmt. Und ich habe euch daneben auch hingeschrieben, welche Textstellen es sind. Ich kann das auch gerne dann irgendwem schicken, wenn er das will. Kein Problem. Er sagt jetzt, und ich wiederhole den Vers 4, weil daran knüpft dann der restliche Text an, Gottes Sohn ist weit mächtiger als die Engel, so wie auch der Name, den Gott ihm gab, viel erhabener ist als ihre Namen. Und warum? Denn Gott hat zu keinem Engel gesagt, was er zu Jesus gesagt hat. Nämlich, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und weiter sagte Gott, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Das ist ein Ausschnitt, das spricht der David und dem Haus David zu. Er sagt, du und deine Nachkommen, und wenn du einen Blödsinn machst, dann werde ich dich mit der Rute quasi nach menschlichen, am besten ordentlich strafen, aber meine Treue wird nicht von dir weichen. Das kommt auch drinnen vor in diesem Vers. Und er sagt, ich werde Vater sein und er wird mein Sohn sein, das bezieht sich auf das ganze Haus David. Und Jesus ist letztendlich aus David hervorgegangen. Und als Gott der Welt seinen erstgeborenen Sohn zeigte, sprach er, alle Engel sollen ihn anbeten. Wen beten die Engel an? Uns? Einen anderen Engel? Sie beten nur Gott an. Nur Gott ist würdig, angebetet zu werden. Aber selbst das teilt er mit seinem Sohn, die Anbetung. Und von den Engeln heißt es, er macht seine Engel zu Winden. Und seine Diener zu Feuerflammen. Können wir weiter schauen? Aber zu seinem Sohn spricht er, im Psalm 45 lesen wir das, dein Thron, o Gott, steht für immer und ewig, die Herrschaft deines Reiches ist eine gerechte Herrschaft. Du liebst das Recht und hast das Unrecht. Deshalb, o Gott, hat dein Gott dich gesalbt, das Öl der Freude über dich ausgegossen, reichlicher als über alle anderen. Und, Herr, am Anfang hast du das Fundament der Erde gelegt. Der Himmel ist das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, aber du bleibst ewig. Sie werden veralten wie ein Gewand. Du wirst sie wechseln wie ein Kleidungsstück und sie werden fort sein. Doch du bleibst für immer und ewig derselbe. Deine Jahre haben kein Ende. Und das bezieht auch der Schreiber auf Jesus, diese Zeilen. Und zuletzt, und sind wir durch mit dem ersten Kapitel, heißt es noch, und Gott hat nie zu einem Engel gesagt, setz dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter deinen Füßen mache. Das ist jetzt nicht nur ein alttestamentliches Zitat, sondern was auch ganz interessant ist, zum Beispiel in Lukas, wo es darum geht, wer Jesus ist, bezieht Jesus genau diesen Satz auch auf sich. Er sagt, das ist das, das bin ich, das trifft auf mich zu. Und er schließt mit der Argumentation, die Engel sind nur Diener. Sie sind Geister, die Gott als Helfer zu denen sendet, welche die Rettung erben werden. Nun, haben wir viel über die Engel gehört, insofern möchte ich auch ein bisschen was dazu sagen. Ja, Engel haben einen ganz besonderen Platz. Und da fällt mir sofort dieses Szenario der Offenbarung ein, wo Johannes in diese himmlische Welt hineingesetzt ist, die voll von diesen himmlischen Wesen ist und die Gott ununterbrochen anbeten und wo wir das auch im Lied gesungen haben. Und da merkt man Gottes Umgebung von Anbetung von diesen Engeln und von diesen Herrschern. Und bei diesem ganzen Szenario, das da in den Kopf kommt, wo sitzt Jesus da? Ja, da gibt es die Ältesten in weißen Gewändern und goldenen Kränzen und da gibt es Lebewesen mit Augen, die ihn anbeten und sagen ununterbrochen, heilig, 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 heilig ist der Herr, ohne Ermüdung. Gibt es ganz viele andere Engel. Aber wo ist Jesus da? Sitzt er unter den Ältesten mit den weißen Gewändern? Sitzt er bei den Engeln? Sitzt er bei den Wesen, die direkt beim Thron sind? Nein, er sitzt wirklich auf selber Höhe wie der Vater. Dort ist sein Platz. Und nirgendwo anders. Und es ist dem Autor gleich von Anfang an wichtig zu sagen, du sollst dir im Klaren sein, wo die Position von Jesus ist. Nicht irgendwo. Die ist neben dem Vater. Und alles ist drunter. Und es ist nicht so selbstverständlich, denn Engel sind doch eine sehr wichtige, haben eine ganz wichtige Position. Engel erscheinen in der Bibel immer wieder und in sehr vielfältiger Form. Engel erscheinen als Botschafter Gottes. Wir haben unterschiedliche Bezeichnungen, Cherubim, Seraphim und Engel des Herrn und sie treten auf als Wache, als Schutz, als Erzengel, manche haben Namen und ich möchte euch da nicht verwirren. Es ist vielleicht ganz interessant, diese Unterschiede im Zusammenhang dann mit dem jeweiligen Text vielleicht ein bisschen zu ergründen, aber es geht letztendlich bei uns nicht um die Anbetung von irgendeinem Engel. Und die Engel lassen sich auch nicht anbeten. Es geht letztendlich um die Autorität und Größe Gottes, die durch diese Engel immer wieder reingetragen wird. Was ist all diesen Engeln zu eigen? Sie dienen Gott. Ich rede jetzt nicht von den gefallenen Engeln, dann wird es nur komplizierter. Wir reden jetzt von dem, was wir allgemein sprachlich unter Engel verstehen. Sie dienen Gott. Sie verweisen immer auf seine Herrlichkeit und sind Ausdruck auch seiner Unmittelbarkeit. Wenn ein Engel auftaucht, dann heißt das, Gott ist sehr präsent in diesem Ereignis. Es ist zwar nicht Gott direkt, aber er ist sehr präsent in diesem Ereignis. Sie haben hohe Autorität bei dem, was sie machen. Sie sind nicht sterblich. Sie sind treu und sie sind auch heilig. Heilig im umfassendsten Sinn, sonst könnten sie gar nicht vor Gott stehen, denn Gottes Heiligkeit duldet keine Unheiligkeit. Allein im Neuen Testament haben wir 175 Stellen, wo von Engeln berichtet wird. Und dort stehen sie immer für die Unmittelbarkeit und für die Fürsorge Gottes oder dass etwas Besonderes passiert und sich ereignet. Aber auch im Alten Testament. Nur ein paar Beispiele, wo so Engel im Alten Testament auftreten. Gleich zu Beginn als Wächter beim Garten Eden. Der Mensch spricht mit Gott und Gott sagt, okay, der Zutritt ist dir verwehrt und da wacht ein Engel darüber, dass du nicht mehr in meine Heiligkeit mit deiner Unheiligkeit eindringen kannst. Dass wir wieder heilig werden, das hat sozusagen Jesus dann vollbracht. Und das passiert im Alten Testament auch in Form von Opfern und so weiter. Aber du kannst nicht einfach zum Baum des Lebens gehen, er ist bewacht. Er kündigt, ein Engel rettet Lot vor der Zerstörung in Sodom. Hagar begegnet den Engel in der Wüste, als sie von Abraham abgewiesen wird, der ja sagt, okay, auch dein Sohn wird ein Sohn sein, der Größe hat und Größe zeigt. Im Traum Jakobs, wo er mit Gott hadert und überlegt und weggeschickt wird, weil er sich gegen seinen Bruder versündigt hat, begegnet ihm diese sogenannte Himmelsleiter, wo Engel auf- und absteigen. Und teilweise heißt es auch, er zieht vor Israel her, im zweiten Buch Mose und ganz viele andere Beispiele. Aber auch im Neuen Testament. Die Geburt von Johannes dem Täufer wird durch einen Engel angekündigt, als Zacharias den Tempeldienst hat. Die Geburt Jesu wird durch einen Engel angekündigt bei Maria. Die Geburt Jesu wird durch ein ganzes Heer von Engeln angekündigt bei den Hirten, weil Heiland ist geboren. Sie dienen Jesus bei seinen 40 Tagen in der Wüste. Stephanus erscheinen sie bei seinem Märtyrertod. Bei den Frauen beim Grabmal erscheint ihnen zuerst ein Engel. Philippus wird zu einem Kämmerer geschickt nach dem Pfingstereignis, damit er ihm das die Heilige Schrift darlegt und erklärt und sagt, wer Jesus ist. Engel öffnen die Kerkertüren für Petrus und wenn wir später schauen, in der Offenbarung wimmelt es gerade nur so von himmlischen Herrschern und zum Beispiel Engel blasen die Gerichtstrompeten, die Trompeten des Posaunen. Wir sehen also, dies haben schon etwas von der Autorität Gottes. Das ist nicht einfach nur so, ja, klar, Jesus steht über den Engel. Aber Jesus ist wirklich höher als alles andere. Er sitzt zur Rechten Gottes auf dem Ehrenplatz. Auf der gleichen Höhe, alles teilt der Vater mit ihm. Die Schöpfung, die Anbetung, die himmlischen Ehren, alles. Er ist in nichts ausgeschlossen, dieser Jesus. Er ist ein Spiegelbild des Vaters. Und das sagt jetzt dieser Autor. Wer ist dieser Jesus? Welche Stellung hat er? Und die Frage ist auch heute noch sehr, sehr interessant. Warum? Es ist diese Stellung Jesu und wie wir Jesus sehen, was uns von anderen Religionen unterscheidet. Und was wirklich der Kern des Christentums ist. Denn zum Beispiel auch Muslime und Juden glauben an Gott. Sie glauben sogar an den Gott Abrahams, nicht einmal an einen anderen. Der Kern aber ist, wer war Jesus wirklich? Auch im muslimischen Bereich wird viel über Jesus gesprochen, er hat ein anderen Namen, aber er hat dort auch eine ganz besondere Rolle, nämlich auch für die Gerichtsbarkeit und Endzeit und so weiter, ganz viele Dinge. Aber trotzdem, in all diesen Religionen hat er nicht die Stellung, die er im Christentum hat. Das ist die entscheidende Frage. Das war sie damals und das ist sie auch heute. Und es ist bis heute ganz wichtig, wo siehst du Jesus in deinem Leben? Was gibst du ihm für Rolle? Was sozusagen ist es, wo stellst du Jesus hin? In deinem Glauben, in deiner Religion, in deiner Auffassung. Wo stellst du ihn hin? Irgendwo zwischen die Engel, weil die waren eher wichtig. Oder stellst du ihn irgendwo als, er war ein super Prophet, ein bisschen besser als die anderen Propheten, aber ein super Prophet. Oder ein guter Mensch, so wie es die Margit vorgelesen hat. Nein, er sagt von sich selbst, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und es ist unglaublich, Johannes-Evangelium fangen zu haben. Das Wort ist Fleisch geworden, aber was ist Wort? Das ist im Griechischen Logos, es ist nicht nur das Wort. Logos hat eine sehr breite Bedeutung im Griechischen. Warum sage ich das? Es ist ganz wichtig, denn dieser Logos ist ein Prinzip. Es ist eine Lehre, es ist etwas Umfassendes. In dem griechischen Begriff Logos steckt so viel drinnen. Es ist ein ganz umfassender Begriff von Wort und Macht im Wort und so weiter. Logos hat eine ganz tiefe Bedeutung im Griechischen. Viele Geschichten. Also viele Bedeutungen. Wenn wir von Biologie zum Beispiel reden, da steht auch so das Wort Logos drinnen. Biologie ist auch nicht nur ein Wort über die Biologie, sozusagen über die Natur. Das umfasst sehr viel. Es ist ganz wichtig. Und dieser Logos, dieser Wille Gottes, der wird plötzlich angreifbar im Fleisch. Aber in ihm spiegelt sich schon die ganze Herrlichkeit Gottes. Und warum ist Christus so toll für uns? Es gibt da noch jemand anderen, den Durcheinanderwerfer, den, der das Leben durcheinander bringt, den Ankläger, der ununterbrochen vor Gott steht und anklagt. Viele Namen. Ja? Es ist der Widersacher Gottes. Und da sehen wir schon den Unterschied. Der Widersacher geht zu Gott hin und klagt an. Jesus ist der Nichtankläger. Er steht, wenn er vor Pilatus steht, hat er das Recht dazu, uns anzuklagen. Er tut es nicht. Er geht nicht vor Gott hin und klagt uns an. Er sagt, okay, mir ist es lieber, die Leute werden nicht angeklagt. Ich verzichte auf mein Recht. Er ist der Nichtankläger. Der Widersacher Gottes bringt weg, gleich in der ersten Geschichte, wo der Mensch versucht wird. Ah, verlass mich nicht auf Gott. Das bringt dir nichts. Jesus führt hin zu Gott. Er verweist immer wieder auf den Vater. Er sagt, schaut hin. Es geht aber du nicht. Der Vater braucht die Ehre. Natürlich nimmt er die auch für sich in Anspruch. Der Widersacher Gottes kommt mit Lügen daher. Gleich von Anfang an, mit so Halbwahrheiten. Jesus aber sagt, okay, es geht um die Wahrheit und um Wahrhaftigkeit. Zusammengefasst, und das werden wir immer wieder sehen, welche besondere Stellung das Jesus hat dem Alten Testament gegenüber und auch in Gottes Plan, würde ich ermutigen, wenn du Gott begegnen möchtest, befasse dich mit wem? Mit Jesus, ja. Und wenn du Sehnsucht hast, Gott wirklich kennenzulernen, befasse dich mit
Jesus.
Ja, genau. So ist es. Er ist ein besonderer Schlüssel. Und wenn du Gott näher kommen willst, befasse dich mit
Jesus.
Ja, genau. Und wenn du in der Beziehung mit Gott wachsen möchtest und Tiefe gewinnen möchtest, dann befasse dich mit
Jesus.
Jesus, genau. Das ist mein heißer Tipp. Das ist auch der heiße Tipp für den Hebräerbrief. Er, und das wird immer wieder hervorkommen, dieser Jesus, dieser Christus ist der Dreh- und Angelpunkt des Heilsplanes und auch der inhaltliche Mittelpunkt der ganzen Schrift. Und wie sich das genau zusammensetzt und wie auch das Alte Testament sich auf diesen Jesus und auf diesen Messias hin ausrichtet, das hören wir im Weiteren bei dieser Predigtserie. Ja, Herr, ich möchte dir danken, dass du uns deinen Sohn geschickt hast, damit wir dich besser erkennen, damit wir in Frieden leben können mit dir, damit wir ja, wieder eins sein können mit dir. Herr, ich danke dir, dass du trotz deiner Herrlichkeit und Größe in der Liebe auf uns zukommst und dass du dich klein machst und dass du dich ergreifbar machst. Nicht begreifbar, aber ergreifbar machst. Und da wollen wir dir dafür danken und wir wollen dich bitten, dass du mit uns diesen Weg weitergehst und dass wir wachsen dürfen in der Liebe und in der Erkenntnis zu dir. Amen.
Amen.